Guten Morgen. Hört ihr mich gut?
Perfekt.
Okay. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich heute hier stehe. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich lernen möchte, wie man vernünftig predigt. Und deswegen habe ich Daniel gebeten, mich anzuleiten. So viel schon mal als Warnung für alles, was heute schief läuft. Also nicht schief läuft, aber potenziell schief laufen kann. Genau, der Titel der heutigen Predigt ist Bereit für Weihnachten. Und ich möchte mal einen kurzen Ausblick auf letztes Mal machen. Wir haben Ausschnitte aus The Chosen geschaut und Ole hat darüber gesprochen, wie Jesus uns nachgeht. Und heute geht es um die andere Seite, nämlich wie wir Jesus nachgehen. Und der heutige Predigttext steht in Matthäus 2, Vers 1 bis 12.
Den möchte ich euch gerne lesen, den Predigttext. Und ich hoffe, dass der Titel Bereit für Weihnachten nicht Panik auslöst, hier oder da, so nach dem Motto, was kommt jetzt noch alles, damit ich für Weihnachten bereit bin. Wir wollen uns heute Weihnachten auf eine ganz besondere Weise nähern. Und zwar aus der Perspektive von drei besonderen Menschen. Und von denen lesen wir in Matthäus 2. Und das möchte ich gerne lesen. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl alle hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, erwiderten sie, denn so steht es im Buch des Propheten. Du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs zu klein für Judas Fürsten, denn aus dir wird ein Fürst kommen, der als Hirt mein Volk Israel führt. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen kann. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Also ein sehr interessanter Text, wenn es darum geht, bist du bereit für Weihnachten oder sind wir bereit für Weihnachten? Um die Botschaft zu verstehen, was der Apostel Matthäus sagen möchte, der Evangelist Matthäus sagen möchte mit diesem Bibeltext, hilft es immer erstmal, wenn man an einen Text herangeht, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was steht vorher und was steht hinterher. Im Kapitel 1 des Matthäus-Evangeliums berichtet uns Matthäus, und das sehen wir jetzt auf dieser Folie in der Tabelle, sehr genau über den Stammbaum von Jesus. Wo kommt Jesus her? Und er verortet Jesus als Nachkomme des Volkes Israel. Und damit sagt er ganz klar, hey, das ist einer von euch. Kapitel 2, wo wir jetzt sind, geht es hauptsächlich darum, wo ist denn das Ganze passiert? Also die Geografie. Kapitel 2 hat so viele geografische Orte, das ist super auffällig, wie kaum ein anderes Kapitel in dem Matthäus-Evangelium. Da geht es um Juda, da geht es um Bethlehem. Und für Israeliten war das dann so, das weckt Heimatgefühle. Versteht ihr, wenn du jemanden heimisch machen willst, dann benennst du ein paar Orte, wo er herkommt, wo vielleicht seine Verwandten wohnen. Und dann hat man das Gefühl, das ist einer von uns, der wohnt hier, der gehört hier einfach her. Und wir sehen in Kapitel 2, wie wirklich die Völker in Bewegung kommen. Herodes als König, der nicht wirklich auf den Messias wartet, plötzlich passiert da was mit ihm. Und auch andere Völker, nämlich die Sterndeuter, die von ganz weit weg kommen, die machen sich auf den Weg. Und dann im Kapitel 3, was wir heute nicht lesen werden, da geht es dann um das Wirken Jesu. Sein Dienst beginnt mit seiner Taufe. Wir haben also eine zeitliche Lücke. Und das Interessante ist, man könnte von Kapitel 1 gleich in Kapitel 3 springen. Man hat den Stammbaum von Jesus, der steht fest. Und dann geht's los, was er tut. Und heute gucken wir genau auf das, was dazwischen ist. Denn das wirft eine einzigartige Perspektive auf Jesus und auf sein Wirken. Und an dieser Stelle macht Johannes weiter.
Okay, also die erste Frage, die ich mir erstmal gestellt habe, als ich den Text gelesen habe, woher wissen die Sterndeuter denn überhaupt, dass es um den König der Juden geht? Denn die gehen zu Herodes und fragen ihn direkt, wo ist der König der Juden geboren? Also erstmal, es gab eine Menge Sterndeuter, das waren angesehene Gelehrte und es war nicht unüblich, dass die Könige beraten haben. Und die haben öfter Ereignisse vorhergesagt, wie Geburt von Königen oder jemand wird gestürzt. Und es gab nicht wenige Herrscher, die das durchaus sehr ernst genommen haben und dann auch mal ganze Bevölkerungsgruppen haben hinrichten lassen, um so eine Prophezeiung zu verhindern. Das heißt, dass die Geburt eines Königs in den Sternen lesen, war erstmal jetzt kein ganz besonderes Ding. Und dann ist da dieser große Stern, der so ein großes Phänomen gewesen zu sein scheint, dass sie dem einfach hinterherlaufen. Denn es ist auch nicht üblich, dass man zur Geburt eines Herrschers sich auf den Weg macht und nicht ganz weiß, wohin und dann so eine lange Reise antritt. Das haben sie aber trotzdem gemacht. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie vorher irgendeine Art von göttlicher Begegnung hatten. Und dieser Stern, der war halt wirklich ein gewaltiges Ding. Da möchte ich noch mal kurz korrigieren. Der Volksmund sagt so gern die heiligen drei Könige. Wir wissen weder, dass es drei waren, noch wissen wir die Namen. Das ist alles erst im 8. Jahrhundert dazu gedichtet worden. Es ist sogar eher sehr wahrscheinlich, dass sie nicht zu dritt waren, sondern eher eine ganze Gruppe und eine ganze Karawane mit Begleitschutz. Es war nicht unüblich, dass es Räuberbanden gab und so. Also die sind bestimmt sicher gegangen, wenn die auch mit diesen Geschenken so eine lange Reise machen. Also hatten bestimmt Soldaten dabei. So, und jetzt passiert was ganz Witziges, finde ich. Warum denn ausgerechnet die Weisen aus dem Osten? Es wird ja der König der Juden geboren. Also die Israeliten warten schon ewig auf die Geburt von diesem Messias. Und dann lädt aber Gott irgendwelche Fremde aus einem fremden Land und dann noch aus dem Osten ein, die zu der Geburt kommen. Und Gott macht hier so einen richtigen Erwartungsbruch, nämlich es wird nicht die religiöse Elite vom Volk Israel eingeladen, sondern fremde Leute und dann auch noch Hirten, also schmutzige Hirten und normale Menschen. Und was hier so spannend ist, ich möchte das mal kurz illustrieren. Stellt euch vor, ihr seid bei einem Geburtstag und ihr seid der beste Freund vom Geburtstagskind und ihr kommt rein und denkt, jetzt kriege ich eine Umarmung. Das Geburtstagskind geht an euch vorbei und gibt dem Briefträger die Hand. So ungefähr ist das, was hier passiert. So, aber was man hier so schön sehen kann, ist, wie Gott schon ganz früh die anderen Völker in seinen Heilsplan mit einbezieht. Denn Abraham wurde ja verheißen und durch deinen Sohn sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Ne? Und aus Abrahams Linie ist Jesus hervorgegangen und dieses alle Völker werden gesegnet werden, das fängt jetzt schon an, indem nämlich die Weisen da schon einbezogen werden, also aus einem völlig fremden Land. Und was ich hier so toll finde, ist, wie das schon Rückschlüsse auf das Wesen Jesu gibt, wie Jesus nämlich so Erwartungen bricht und so völlig anders ist, als man das denkt, so wie er den Hochmütigen widersteht und die Ungesehenen und die, über die niemand nachdenkt, einbezieht in seine Heilsgeschichte. Da gibt es einen schönen Vers, der steht bei Matthäus 21, Vers 16. Da sagt Jesus nämlich zu den Schriftgelehrten, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen oder Ungenannten und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Also aus Leuten, die wirklich bereit waren für das, was Jesus tun will.
Und nach diesem Einstieg zu den ersten beiden Versen wollen wir jetzt uns dem widmen, was schließlich in Jerusalem passiert ist, als der ganze Tross in Jerusalem bei König Herodes ankommt. Tatsächlich finden wir nicht diese schöne Szene, wo die in Matthäus-Evangelium, wo die Weisen dann auch noch zur Futterkrippe kommen und dort das Jesusbaby anbeten. Das steht hier nicht in Matthäus. Das müssen wir uns irgendwie anders vorstellen. Und wir wissen auch nicht den Zeitpunkt. Wir wissen es nicht, ist es Tage nach der Geburt, ist es eine Woche nach der Geburt, sind es vielleicht ein paar Monate nach der Geburt von Jesus. Steht nicht da, scheint anscheinend nicht so wichtig zu sein. Und wir haben ja heute ein Fest, was in der katholischen Kirche gefeiert wird, das ist das Epiphaniasfest. Das wird am 6. Januar gefeiert. Das bezieht sich auf diese Erscheinung Jesu Christi, so wird das heißt, feste Erscheinung des Herrn. Und so kommt also dieser ganze Tross in der Hauptstadt an, wo der neue König normalerweise vermutet wird. Wahrscheinlich auch aus Respekt dem anderen König gegenüber geht man erstmal zum König. Denn ein neuer König wird geboren, wahrscheinlich ist es der Königssohn und man erweist dem König Ehre und Herodes, er bekommt Panik. Das ist so, was passiert hier, ich habe gar kein Kind, wie auch immer, wo ist die Mutter oder keine Ahnung, was er in dem Moment alles so sagt, ne? Und was da passiert ist, was habe ich mir hier erlaubt oder so. Aber Herodes ist ein Typ, der ist brutal ohne Ende. Er kann seine Macht nur festigen und er hat seine Macht gefestigt, indem er einfach alle Konkurrenten aus dem Weg geräumt hat, inklusive Familienangehörige. Und wenn du demjenigen sagst, ein neuer König wird geboren, der so tickt, dann ist Panik im Haus. Und kein Wunder, dass wir vorhin gelesen haben, dass in ganz Jerusalem so ein Aufruhr war. Weil die dachten, ey, wenn der König schlechte Laune hat, wenn der ein mieses Weihnachten hat, jetzt mal auf uns gesprochen, ne, dann brennt die Hütte. Dann ist hier in Jerusalem echt Stress. Kein Wunder, dass Bestürzung da ist. Und was macht er? Er erkundigt sich, er kennt den Glauben der Leute um ihn herum. Und dann holt er schließlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu sich und fragt, wo soll denn der Messias geboren werden? Merke, der Link zu Messias, der kommt von König Herodes. Also er ist derjenige, der gecheckt hat, Moment, ey Mist, kann das sein, dass jetzt dieser Messias geboren wird, auf den die alle warten? Und er fühlt sich vielleicht sogar in seiner Existenz bedroht, so auf der Abschussliste, ne? Wie wenn jetzt eine Kündigungswelle kommt und plötzlich geht es um den Posten von Herodes. Er ist der König, ne? Und hat so viel Angst. Und je mächtiger ein Mann ist und je weniger er Standing hat, desto gefährlicher ist das Ganze. Und wir sehen diese drei unterschiedlichen Reaktionen hier. König Herodes gerät in Panik, hat Angst vor Konkurrenz und er befiehlt später diesen Kindermord von Bethlehem. Und das ist krass, wenn du solche Tools einem Mann in die Hand gibst, der so, ich sag mal, von seinem Charakter her so schwierig ist. Die Schriftgelehrten, sie zitieren die Schrift des Geburtsorts. Sie sagen genau diese Stelle aus Micha 5, Vers 1, wo der Messias verheißen ist, nämlich in Bethlehem. Aber was macht das mit ihnen? Die müssten doch eigentlich diejenigen, die sein. Der Messias! Die sagen einfach, der wird dort geboren. Und dann versinken sie wieder im Text, so wie sie kurz gekommen sind. Und nichts mit ihnen. Die sind absolut unberührt. Und ich stelle mir so die Frage, kann es passieren, dass die Christen, die schon 100-mal Weihnachten, okay, so alt seht ihr nicht aus, 30-mal, 40-mal, 20-mal Weihnachten gefeiert haben, überhaupt nicht mehr berührt werden von Weihnachten? Einfach weil das für sie so normal geworden ist. Also keine Reaktion. Sie sind geimpft gegen Weihnachten, immun, was auch immer. Geimpft, sorry, falsches Wort hier. Sterndeuter, was machen die Leute? Die setzen ihre Suche fort. Sie bleiben bei dem, was sie gesehen, was sie wahrgenommen haben. Diese Begegnung offensichtlich, die sie hatten. Und es scheint, als sind diese Sterndeuter die einzigen Leute, die mit so einer positiven Erwartung unterwegs sind, die mit dieser Nachricht, als jemand geboren, positiv umgehen. Und Matthäus, der Evangelist, möchte uns hier einfach verschiedene Sachen mitgeben. Nämlich, hier ist wirklich der Messias geboren. Hier passiert etwas, was man sich nicht ausdenken könnte. Die es eigentlich erwarten, die checken es nicht so ganz. Aber die anderen drumherum, die eigentlich ganz weit weg sind, die Sterndeuter, und die mit einer zweifelhaften Methode, wir würden das sagen, wie, ihr habt den Sterne gelesen, wir lesen die Bibel. Also ne, die haben eine zweifelhafte Methode angewandt, um Gottes Reden zu hören. Die kapieren es und Matthäus schreibt mit ihnen diese Geschichte der Geburt Jesu weiter. Das sollte uns aufmerken lassen. Und wir sehen, dass Gott in die Geschichte der Menschheit eingegriffen hat. Und dass Jesus dann später gekreuzigt wurde, liegt daran, dass er von Anfang an von der religiösen Elite missverstanden wurde. Hier fängt das schon an. Sie sehen ihn, passiert nicht, da berührt sich nichts bei ihnen. Und deshalb lade ich uns ein, dass wir uns von Jesus berühren lassen. So wie das bei Matthäus auch geschehen ist. Er hat durch ganz viele Anspielungen, durch Formulierungen aus dem Alten Testament versucht, seine Leute und seine Zuhörer, seine ersten Leser sind seine jüdischen Mitbürger gewesen, die Israeliten. Die versucht er in dieses Geschehen mit reinzunehmen und ihr Herz für Weihnachten zu erwärmen. Und wie es dann weiterging in Bethlehem? Da geht es zurück zu Johannes.
Genau. Die Weisen kommen in Bethlehem an und ich habe mich dann gefragt, was haben die jetzt wohl erwartet? Also sie sind ja aufgebrochen, die Geburt eines Königs zu feiern. Also wahrscheinlich, weil sie ja auch zuerst in den Palast gegangen sind, haben sie halt genau das erwartet. Ne? Da wird ein Palast sein, vielleicht gibt es einen pompösen Empfang, vielleicht gibt es auch gutes Essen oder sowas. Und dann kommen sie in Bethlehem an mit ihrem ganzen Tross und dann finden sie einen Stall und ein Kind in einer Krippe und wahrscheinlich stinkt es und dann sind da zwei Unverheiratete und die haben ein Kind und das sind ganz normale Menschen, Geringverdiener. So. Und jetzt trifft diese Erwartung, die sie wahrscheinlich hatten, auf die Realität. So, boom, völlig anders, als man gedacht hat. Und jetzt kommen diese vornehmen Leute dahin in diese Situation. Aber jetzt passiert nämlich das so Schöne daran, die stellen jetzt keine Fragen, ist hier wirklich der König oder fordern irgendwelche Beweise ein, sondern Sie werfen sich einfach vor diesem Kind nieder, so wie es ist. Das Kind ist so klein, der checkt noch nicht mal, was abgeht. Und trotzdem knien die sich dort in dem Stall mit ihren teuren Gewändern hin und beten das Kind an und machen genau das, was richtig ist, über all diese unerwarteten und komischen Umstände hinweg. Ich glaube, die Soldaten, die haben bestimmt auch draußen gestanden und sich gedacht, okay, das ist komisch. So, und dann bringen sie dem Kind auch diese teuren Geschenke. Und das waren nicht irgendwelche Geschenke. Also Gold ist teuer, Weihrauch ist teuer, Myrre, für alle, die nicht wissen, was das ist ein Baumharz, damit kann man räuchern und das hat auch medizinische Wirkung. Also das waren nicht irgendwelche Geschenke, das waren Geschenke, die eines Königs würdig waren. Und ich nehme mal an, die haben eine Menge davon mitgebracht, also das wird sich schon gelohnt haben. Genau, und das geben sie diesem Kind, von dem sie nicht mal einen Beweis haben, dass das wirklich der König ist. Sie vertrauen einfach auf das, was sie gehört haben und geben ihre Geschenke ab.
Und dann ist die Frage, ja, was hat das für eine Bedeutung? Oder erstmal kurz vorher noch, es kommt noch ein kleiner Satz, der letzte Satz des Bibeltextes, den wir gelesen haben, der Vers 12. Dort steht, dass Gott ihnen in einem Traum gesagt hat, sie sollen auf einem anderen Weg zurückgehen und nicht über Herodes, also über Jerusalem. Denn Herodes, das ist jedem Leser klar gewesen damals, wenn Herodes sagt, ja geht doch zu dem Kind und berichtet mir hinterher, damit ich ihm Ehre erweisen kann. Jeder wusste, nee, deine Ehre, das ist eine ganz besondere, die will kein Mensch haben. Und die Sterndeuter werden hier ein bisschen als gesund naiv dargestellt. Sie kennen die Dynamiken einfach nicht und sie misstrauen auch nicht sofort Herodes. Er ist der König im Land, ne? Natürlich halten sie sich an die Gesetze, die dort in dem Land gelten. Aber dann kommt wieder dieser Punkt, Gott spricht zu den Nichtjuden, Gott spricht zu den Heiden, Gott spricht zu denen, die eigentlich gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und im Grunde genommen für die Geschichte ist es eigentlich unerheblich, ob sie zurückgehen durch Jerusalem oder wo auch immer. Der Kindermord in Bethlehem, der ist so und auch so geschehen, weil Herodes einfach erbost war. Aber dieser Hinweis, dass Gott widerspricht und sie wieder dem Reden Gottes folgen, das ist ein besonderer. Denn es scheint so, dass diejenigen, die am weitesten von Gott weg sind, diejenigen sind, die die meisten Schritte mit Gott hier in dem Text machen. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Gott spricht und sie folgen. Und auf dieses Folgen wird Johannes jetzt weiter eingehen. Denn folgen und bereit für Weihnachten, das ist etwas ganz Besonderes. Und diese Kombi versuchen wir jetzt in dem letzten Teil aufzulösen.
Ja, was machen wir jetzt daraus? Wir haben in diesem Text jetzt mehrere große Erwartungsbrüche gehabt, wo Gott so völlig anders handelt, als das logisch wäre. Wir haben auf der einen Seite diese ganzen unlogischen Umstände, die so aus menschlicher Sicht so gar keinen Sinn ergeben. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese vornehmen Leute, die sich davon überhaupt nicht abschrecken lassen. Und ich finde, das ist so ein wunderbares Beispiel für unsere Nachfolge heute. Wir haben dieses Ziel, auf das wir zulaufen, und unterwegs gibt es einen Haufen Störungen. Und die Weisen, die haben das einfach durchgezogen, ohne wirklich viel mehr zu wissen. Also ich möchte jetzt mal ein kleines Beispiel machen, eine kleine Illustration, genau. Stellen wir uns mal vor, wir arbeiten für DHL und wir müssen einen Brief ausliefern. So, und jetzt parken wir unseren fetten Van am Anfang dieser Straße und dann stellen wir fest, die Adresse ist aber da auf der anderen Seite und ich muss einmal durch diesen ganzen Weihnachtsmarkt da durch. Ach, schwierig. Okay, dann gehe ich los, ich gehe durch diesen Weihnachtsmarkt und dann fällt mir auf, dass ich Hunger habe. Das ist ja ein Zufall, da ist ja genau eine Bude mit Würstchen schön, dann gönne ich mir erst mal ein Würstchen. Dann gehe ich weiter, dann trinke ich noch irgendeinen Punsch oder sowas. Und dann begegnet mir noch ein Schulfreund von vor 10 Jahren und wir quatschen und dann schaue ich auf die Uhr und zack, ist eine halbe Stunde vergangen. Oh je, das wird sich in der Arbeitszeit aber niederschlagen. Jetzt habe ich schon mal irgendwie mich gewaltig ablenken lassen, eine Menge Zeit verschwendet. Okay, gut, jetzt will ich es richtig machen, ne? Also frage ich irgendwen, der da rumsteht, von den Platzeinweisern mit den orangen Westen, wie ist denn hier der schnellste Weg zu dieser Adresse? Und jetzt sagt er mir, ja, das tut mir leid, aber du musst da einmal ganz über diesen Weihnachtsmarkt, da führt kein Weg vorbei, du musst bis ans Ende durchlaufen. Ah, schwierig. Na gut, dann warte ich, bis der weg ist und ich gucke und halte Ausschau nach einer Lücke zwischen zwei Buden, da schlüpfe ich mal durch und dann verlasse ich den Weihnachtsmarkt und gehe außen rum, das klappt bestimmt besser. Ne? Und wenn er nicht guckt, dann schlüpfe ich da durch und ich finde mich direkt einem Security-Mann gegenüber, der da gerade am Rauchen ist und da ist auch ein Sicherheitszaun und dann, ja, das ist jetzt doof gelaufen. Und dann fragt er, was machst du denn hier? Du darfst gar nicht sein, geh mal schön zurück. Okay, jetzt gehe ich voller Schande zurück wieder auf den Weg. Und jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Also, mein Eigensinn, meine eigene Idee, wie ich das vielleicht abkürzen kann oder auf einen anderen Weg zum Ziel komme, die funktioniert auch nicht. So. Und genauso fühlt sich unsere Nachfolge meistens an. Ne? Wir sind zwischen Ablenkung und irgendwie unserem eigenen Sinn, was wir gerne möchten, wie wir vielleicht denken, wir können hier eine Abkürzung nehmen oder so funktioniert vielleicht auch, sind wir so ein bisschen drin. Und es sind nicht nur diese beiden Sachen, das war jetzt nur eine Illustration. Wir haben jetzt einmal Ablenkung und Stolz. Und was wir halt auch fast immer fühlen oder richtig oft, ist Unsicherheit. Wo geht es überhaupt hin? Dann haben wir Angst, dass sich unsere Umstände ändern oder wir irgendwas verlieren könnten. Oder wir sind einfach ausgelaugt und müde von den ganzen Anstrengungen. Oder da ist Gruppenzwang. Vielleicht wollen eure Freunde in eine andere Richtung gehen und jetzt müsst ihr plötzlich die Fahne hochhalten mit dem, das hat Jesus aber gesagt. Oder wir haben dieses Gefühl von Unfreiheit. So, ich darf ja gar nicht machen, was ich eigentlich möchte. So, immer muss ich mich an diese Regeln halten. Oder wir zweifeln einfach. Und die Frage ist, wie halten wir das jetzt durch? Wie bleiben wir an dem Weg dran? So, denn diese Gefühle, die gehen ja nicht weg. Und es sollte auch gar nicht unser Ziel sein, dass wir versuchen, die loszuwerden, weil die ja zu uns gehören. Also wenn wir versuchen, die Gefühle zu unterdrücken, dann ist das nicht gut, weil wir sind Menschen, wir haben Gefühle, das ist okay. Aber auf der anderen Seite sollten wir uns nicht von diesen Gefühlen so leiten lassen, weil die sind sehr unstet. Ich brauche nur einen Kaffee trinken und plötzlich habe ich gute Laune. Und vorhin hatte ich keine gute Laune. Also Gefühle sind kein guter Ratgeber. Aber sie gehören dazu. So, und ich habe jetzt einen Satz formuliert, der heißt, Moment, ich habe ihn woanders aufgeschrieben. Daniel hatte noch ein Wort dazu zu sagen. Okay, der Satz lautet, Entscheidung zum Vertrauen gibt unseren Gefühlen Richtung. So, also es ist super kraftvoll, eine klare Entscheidung zu treffen. Denn eine Entscheidung bringt uns selber in die Bringpflicht. Wenn ich jetzt jemandem zugesagt habe, ich komme zu deinem Geburtstag und dann ist aber der Tag total anstrengend und Arbeit war ganz blöd und dann hatte ich noch ewig in der S-Bahn gesessen, weil die wieder mal ausgefallen ist, irgendwie sowas. Und ich fühle mich gar nicht mehr nach dem Geburtstag. Dann kann ich aber sagen, ich habe es versprochen, also gehe ich hin. Also ich gebe mir selber eine Richtung an, die ich mich halten muss. Und es hilft mir, trotz meiner Gefühle, diesen Weg zu gehen, für den ich mich entschieden habe. Genau. Also ich tue genau das, weil ich es gesagt habe. So, zu dieser Entscheidung gehört, also diese Entscheidung für Jesus zu treffen, die ist schwierig, weil dazu gehört, dass ich meinen Stolz loslasse, also alle eigenen Wege, die ich gerne gehen würde, Sachen, wie ich Dinge gerne angehen würde, das muss ich alles zurücklassen und mich ganz auf seine Führung einlassen. Ich muss die Kontrolle abgeben, weil Jesus vielleicht Sachen tun will, die ich nicht tun will. Und ich muss sagen, okay, das nehme ich jetzt in Kauf, weil ich habe es gesagt, also mache ich es. Ich muss meine Erwartungen zurückstellen und an ihm prüfen, ist es denn, was Jesus möchte? Führt mich das denn ans Ziel? Und letztlich müssen wir uns auf diesen Stall und den eventuellen Dreck und die Umstände, die uns nicht gefallen, einlassen. Und wir bekommen nicht den Palast, sondern wir bekommen diesen Stall. So, aber jetzt, das klingt jetzt alles ein bisschen negativ, aber ich möchte euch trösten. Jesus hat einen wunderbaren Plan für uns und er kennt uns durch und durch. Er weiß genau, wie wir ticken, er weiß genau, was wir brauchen und er wird uns gut führen. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann muss ich auch sagen, ich bin ein absoluter Anfänger. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch was erzähle, worin ich gut wäre oder so. Aber ich durfte es ein paar Mal erleben. Wenn man sich darauf einlässt, dann bringt Jesus einen an Orte, wo man niemals hingehen würde alleine. Und dann erlebt man auch Dinge, die man niemals erleben würde, wenn man nicht die Kontrolle abgegeben hätte. Also Jesus ist manchmal so ein richtiger Feind von Komfortzonen. Manchmal, nicht immer, aber da erwachsen sehr, sehr schöne Sachen draus und es lohnt sich, ihm nachzufolgen, wenn man wunderbare Sachen erlebt und näher zu ihm kommt.
Okay. Es ist so gut, dass diese Sterndeuter den Stern hatten und der Stern ihnen Richtung gegeben hat. Es gab in Jerusalem damals keinen Weihnachtsmarkt, aber es gab andere Märkte. Und es hätte sehr leicht sein können, sich von allen möglichen Sachen ablenken zu lassen. Aber die erste Entscheidung, der Fokus in ihrem Leben, der stand. Und das ist die Frage an unsere Advents- und an unsere Weihnachtszeit. Wo ist unser Fokus? Auf was blicken wir? Wir haben überall Sterne, aber die ganzen Sterne, die wir um uns herum stehen haben, die können uns auch ganz schnell ablenken auf irgendetwas anderes. Und der Stern als Zeichen, als Dekoration in der Weihnachtszeit, das ist so eine gute Erinnerung, auf sich zu fokussieren auf Jesus und auf das, was Weihnachten eigentlich ist. Und das ist die Frage, schaffen wir es, ein Stück tiefer zu sehen? Herodes ist einfach so bei seinen Emotionen geblieben. Angst, Panik, wow, und so hat er reagiert. Die Sterndeuter haben, weil wenn es um ihre Emotionen in der Situation dann vor Ort ging, haben sie es geschafft, die hinter sich zu lassen. Sie wussten, dass der Weg der richtige ist. Und sie haben sich nicht irritieren lassen von der Situation. Sie wussten, ein König kommt zur Welt und was sie gefunden haben, sah völlig anders aus. Aber sie wussten, das ist es jetzt. Und auch wenn es völlig anders aussah und auch wenn sie überhaupt nicht, vielleicht das für sie stimmig war, haben sie in dem Moment angebetet, sind niedergekniet und haben angebetet. Ihre Emotionen waren vielleicht völlig anders, weil sie gedacht haben, oder vielleicht ihre Ratio war sogar anders, weil sie festgestellt haben, ey, das passt jetzt überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, wir müssen nochmal nachdenken, wir müssen nochmal brainstormen, wir müssen nochmal zurückziehen, wie auch immer. Nein, sie sind dabei geblieben, bei dem, was sie erkannt hatten, was ihnen richtig gewesen ist. Mein Wunsch ist, mit dieser Predigt, dass es uns gelingt, eine Etage tiefer zu sehen und zu gucken, was ist denn wirklich, wer ist denn Jesus wirklich, was ist denn wirklich in dem Stall gewesen. Nämlich das zu sehen, was Gott sieht. Und auch wenn es, wenn wir in einer schwierigen wirtschaftlichen, politischen Situation sind, diese Hoffnung, die Gott verspricht mit Jesus, nicht loszulassen. Damals war die Situation auch nicht anders. Und dort, in diese Situation, in Hoffnungslosigkeit, schien der Stern hinein. Und die Weisen, die Sterndeuter, hatten den Mut, sich auf diesen Stern zu verlassen. Und auch wenn eine religiöse Elite vielleicht blind zu sein scheint, wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ist das für Gott dennoch kein Hindernis, dass seine Gemeinde schließlich gebaut wird. Und natürlich zu sehen, Gott ist König, Gott ist auf dem Thron. Und er schreibt auf den ganz unterschiedlichen Linien, die wir manchmal zeichnen, inklusive die des eigenen Lebens, einfach gerade. Zum Ende hin wollen wir einfach so eine Zeit haben, wo man so ein bisschen reflektieren und nachdenken kann. Wir haben zwar ein paar Fragen formuliert, die können Anregungen sein. Du kannst aber auch einfach einen Gedanken noch nachhängen, beten, vielleicht auf Gott hören. Einfach eine Zeit der Stille, wo wir kurz Ruhe haben, damit die Adventszeit nicht wieder so eine Zeit wird, wo du vollgeschoben wirst mit Input, sondern wo du einfach nachdenken kannst. Vielleicht über diese Fragen, wovon lässt du dich leicht ablenken? Wodurch verlierst du das Wesentliche aus den Augen? Vielleicht auch, wo gehen wir gerade auf eigenen Wegen statt auf denen, die Gott für uns vorbereitet hat? Oder was entdeckst du Neues über Jesus für dich in dieser Zeit? Also kurze Zeit, um nachzudenken, zu reflektieren, zu beten, und anschließend wird die Band hier vorne mit einem Lied diese Zeit abschließen.